Herzlich willkommen bei Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer. Präsentiert von Red, der Marke für das Elektrohandwerk. Heute zu Gast bei Redezeit der Direktor des Deutschen Sport- und Olympiamuseums, Dr. Andreas Höfer. Für ihn ist Sport mehr als nur Bewegung, sondern eine Bewegung, die Menschen zusammenkommen lässt. Heute begrüße ich hier beim Podcast Redezeit Dr. Andreas Höfer. Hallo Andreas.
Hallo Mirko.
Dr. Andreas Höfer ist Direktor des Deutschen Sport- und Olympiamuseums, wo unter anderem auch das Forum Red 1 im Januar 2021 stattfindet. Andreas, bitte erzähl uns doch zunächst einmal, was das Sport- und Olympiamuseum ist. Vielleicht ein bisschen zur Historie, wo wir es finden, was es dort zu sehen und zu erleben gibt.
Ja, sehr gerne. Das Deutsche Sport- und Olympiamuseum ist ein, wenn nicht der kulturelle Hotspot des organisierten Sports in Deutschland.
Wahnsinn.
Gegründet, ja, so ist es. Ja, das ist jetzt auch ein bisschen, denke ich, der kleine Werbeblock. Aber absolut. Ich sage das aus voller Überzeugung. Das Museum ist vor gut 20 Jahren ins Leben gerufen worden, damals als ein kulturelles Gemeinschaftswerk des deutschen Sports. Ja. Die Hauptinitiatoren waren der Deutsche Sportbund und das Nationale Olympische Komitee für Deutschland. Beide sind seit 2006 im Deutschen Olympischen Sportbund fusioniert, damals noch als eigenständige Organisationen unterwegs. Und man war einhellig der Meinung, dass der Sport auch einen Platz im Museum finden sollte. Der Ursprung des Gedankens geht zurück auf die Olympischen Spiele von München 1972, der in der Vorstellung der Organisatoren auch sehr stark als ein Gesamtkunstwerk angelegt sein sollte. Ja. Und dann hat man im Nachgang der Spiele überlegt, dass die kulturelle Dimension des Sports eben einen festen Platz haben sollte. Und dann hat es, wie in Deutschland eben so ist, doch eine ganze lange Strecke gedauert, bis man den Beschluss gefasst hat, ein entsprechendes Museum ins Leben zu rufen. Dann hat man sich für den Standort Köln entschieden und ist letztlich dann so weit gewesen, am 25. November 1999 dieses Haus als Deutsches Sport- und Olympiamuseum zu eröffnen.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, da ging es auch so ein bisschen um die neue Idee des Sportes nach den Nazis und diesem dieser Tourenzeit vorher, wo es ja eher um Kampf und Kriegsfitness ging. Und habe ich das richtig verstanden, dass das deswegen auch so hoch aufgehängt war, dieses Thema?
Also das, würde ich sagen, ist jetzt ein sehr großer und sehr grober Bogen. Ja. Ich würde den Bezug von Sport und Kultur an dieser Stelle in den Blick nehmen, weil die Geschichte des Sports, die ja mehrere tausend Jahre umfasst, glaube ich, ein Hintergrund ist, der für die Entscheidung, ein solches Museum ins Leben zu rufen, sicher als Folie gedient hat, aber diesen Bezug zum Sport im Nationalsozialismus, zur deutschen Turnbewegung und so weiter, wäre mir an der Stelle zu grob. Der Gedanke war einfach, dass Sport auch Kultur ist. Und dass von daher der Sport einen Platz finden sollte, an dem seine Geschichte präsentiert wird, seine vielfältigen Facetten und Spielarten und wo Besucher, interessierte Menschen Gelegenheit haben, sich mit der Geschichte und der Vielfalt des Sports zu beschäftigen. Mhm. Und diesbezüglich ist und bleibt ein Museum ein idealer Ort, ein Museum, das Menschen zusammenführt, in unserem Fall im Sinne von Begegnung und Bewegung, ein Ort, an dem man sehr viel über den Sport, seine Geschichte erfahren,
ja, wenn lernen ich da kurz, kann. Wenn ich da einhaken darf, was gibt es denn zu sehen?
Wo man vielleicht nur das zu sehen Ende, bei euch? wo man auch sehr viel erleben kann bei uns. Das heißt, wir haben viele Aktivstationen, wo man mitmachen kann, wo man ausprobieren kann. Aber natürlich, um auf deine Frage einzugehen, kann man auch sehr viel sehen. Wie das in einem Museum üblich ist, haben wir eine große Fülle von Objekten, die man im musealen Kontext Exponate nennt, Ausstellungsstücke. Und die umfassen die Geschichte des Sports von der griechischen Antike bis in die Gegenwart. Und das sind ganz vielfältige Objekte. Und für uns sind gerade solche Objekte interessant, die eine Geschichte erzählen. Vielfach ist das Objekt an sich interessant, wenn das Schuhe von Dirk Nowitzki sind oder das Trikot von Lukas Podolski oder was auch immer. Hat das einen Wert an sich?
Und schenken euch die Sportler diese Dinge oder bekommt ihr die geliehen oder müsst ihr die irgendwie kaufen alles?
Das ist ganz unterschiedlich. Natürlich nehmen wir sehr gerne Geschenke entgegen. Mhm. Wir nehmen auch nicht alles, um das so salopp zu sagen, das können wir nicht, weil unsere Lagerflächen und unsere Ausstellungsflächen begrenzt sind. Also insofern liegt unserer Sammlungstätigkeit auch ein Sammlungskonzept zugrunde. Ich habe das eben angedeutet. Solche Objekte sind für uns besonders interessant, die Geschichte des Sports dokumentieren und die, wie gesagt, eine Geschichte erzählen. Ja. Und da wir über begrenzte Etats verfügen, wir sind ein privates und kein städtisches oder staatliches Museum, ist es uns natürlich sehr recht, wenn man uns entsprechende Gegenstände schenkt oder als Leihgabe zur Verfügung stellt. Wir haben aber auch einen, wenn noch überschaubaren Etat, auch Objekte ankaufen zu können.
Kann man irgendwie sagen, welchen Wert die Ausstellung hat? Also vom ideologischen Wert natürlich mal abgesehen, der wird sich nicht beziffern lassen.
Da will ich mich jetzt nicht festlegen. Natürlich kann man das jeweils auch für einzelne Objekte quantifizieren oder verifizieren. Man kann sich zum Beispiel auch orientieren an Auktionen, die immer wieder stattfinden, wo zum Beispiel olympische Fackeln versteigert werden oder alte Originalplakate von Olympischen Spielen aus ihrer Frühzeit, die zum Teil dann auch 5- oder 6-stellige Summen aufrufen. Also in Addition würde ich sagen, dass unsere Sammlung neben dem Ideellen auch einen großen materiellen Wert hat, ohne jetzt eine Hausnummer hier in den Raum stellen zu können oder zu wollen.
Das ist sicher auch schwierig. Wie hat dich dein Weg dahin geführt? Ich habe ja ein bisschen recherchiert und habe so ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich irgendwie gedacht habe, du hast ja Sport und Geschichte studiert. Da war meine erste Assoziation, da kenne ich vielleicht welche, die Lehrer geworden sind auf einem recht einfachen Weg. Auf der anderen Seite ist es ja eigentlich perfekt für das Amt des Direktors eines Sportmuseums. Was ist das für ein Reiz, der dich dahin geführt hat?
Ja, also ob das perfekt ist, das sollen andere beurteilen. Ich habe hier einen wirklich tollen Job, der meinem Interesse und auch meiner Ausbildung und meinem beruflichen Weg entspricht. Ich hatte immer ein großes Faible und auch ein großes Interesse am Sport in seinen unterschiedlichen Kontexten. Und ich habe als Kind und Jugendlicher insbesondere alles an Sport konsumiert, was ich überhaupt nur kriegen konnte, was damals natürlich in sehr viel geringerem Umfang der Fall war. Es gab nur 2,5 Fernsehprogramme und es gab die Sportschau und die Sportreportage und ab und zu wurde mal ein Fußballspiel übertragen. Das ist heute natürlich vom Umfang her was völlig anderes. Und ich habe immer auch sehr gerne Sport getrieben. Ich bin von Hause aus Fußballer, habe später auch Volleyball gespielt, bin viel gelaufen, Rad gefahren und so weiter. Und so lag es vielleicht ein bisschen nahe, auch ein Sportstudium an der Deutschen Sporthochschule in Köln aufzunehmen. Und da ein zweites Faible so im Lauf meiner Schulzeit die Geschichte war, habe ich eben beide Fächer in einem Studiengang kombiniert. Ja, vielleicht war durchaus auch mal der Gedanke, möglicherweise an die Schule zu gehen. Aber dann hat mein Weg eine andere Richtung genommen, insbesondere dadurch, dass ich die Möglichkeit hatte, an der Deutschen Sporthochschule Köln, dort am Institut für Sportgeschichte, zunächst als studentische Hilfskraft zu beginnen und mir ein bisschen Geld dazu zu verdienen, und bin dann dort sozusagen in eine wissenschaftliche Richtung gekommen, die ich sehr, sehr gerne verfolgt habe und die mich inzwischen vor nun bald 7 Jahre hier in dieses Haus geführt hat, und seitdem bin ich sehr gerne der Direktor hier im Haus.
Ja, ich wollte gerade fragen, seit 2013, sagst du gerade selber, bist du jetzt Direktor. Wie war denn das damals, als du eingestiegen bist? Kanntest du das schon vorher, das Haus? Wie hast du das vorgefunden? Und was mich natürlich interessiert, wie sieht es heute aus? Also was ist passiert in diesen, in diesen Jahren?
Ja, also ich darf sagen, dass ich das Haus sehr gut kenne und gekannt habe. Und das von allem Anfang an, weil dieses Museum ist wie jedes Projekt zunächst mal eine Idee gewesen, und diese Idee ist an besagtem Institut für Sportgeschichte an der Sporthochschule entstanden.
Ah, witzig.
Und mein, sagen wir, Lehrer, vielleicht auch Mentor, Professor Dr. Manfred Lemmer, ist derjenige gewesen, der die Idee dieses Hauses über viele Jahre weiter verfolgt und entwickelt hat, über viele Hürden hinweggebracht hat und eben auch solche mit auf den Weg hat nehmen können, die wichtig sind für die Realisierung eines solchen Projektes. Erstens den organisierten Sport, zweitens natürlich die Politik, und man hat am Ende, ja, weiß nicht, das Kunststück fertiggebracht, sowohl die Stadt Köln als auch das Land Nordrhein-Westfalen, als auch den Bund in einer Projektförderung zusammenzubringen. Und da ich damals, wie gesagt, zunächst als studentische Hilfskraft, dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sportgeschichte tätig war, habe ich die Entwicklung dieses Hauses schon vor seiner Eröffnung sehr hautnah miterlebt, wohlwollend und nach Kräften auch begleitet und unterstützt. Und von daher bin ich nicht in eine Terra Incognito gekommen, als ich im, ja, ich glaube Oktober 2030 hier ins Haus gekommen bin, hatte auch vielfältige persönliche Kontakte zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im Haus. Und für mich war das, wie gesagt, kein Neuland. Ich musste mich nicht neu in eine Materie und in einen Kontext einarbeiten. Und das hat mir die Übernahme dieser Aufgabe leicht gemacht. Und seitdem haben sich die Dinge, das darf ich, glaube ich, sagen, schon weiterentwickelt. Ich will vielleicht nur andeuten, was aber auf der Hand liegt, dass wir seit einem halben Jahr etwa natürlich auch vom Virus gebeutelt sind und in einer Art Ausnahmezustand sind. Aber wenn ich mal auf die 6 Jahre oder jetzt bald 7, die ich hier im Haus bin, zurückblicke, dann haben wir uns schon, habe ich mir gemeinsam mit meinem Team vorgenommen, eben die Entwicklung des Hauses entsprechend zu befördern. Inwieweit das gelungen ist, das mögen andere beurteilen. Ich darf sagen, dass wir nach wie vor einen sehr guten Zuspruch haben. In normalen Zeiten, lassen wir Corona mal beiseite, haben wir bis zu 100.000 Besucherinnen und Besucher im Jahr.
Wow.
Wir haben weit über 1.000 Führungen, sehr viele Schulklassen. Wir haben Aktivprogramme, wir haben 300 bis 400 Kindergeburtstage, die hier im Haus stattfinden. Wir haben zwischen 150 und 170, 180 Veranstaltungen jedes Jahr. Schon diese Zahlen mögen belegen, dass dieses Haus hochaktiv ist und Menschen in vielfältigen Kontexten eben im Namen und im Sinne des Sports zusammenführt. Und das, ich könnte salopp sagen, das ist ein tolles Haus. Wir haben eine sehr gute Resonanz. Aber es gibt auch immer wieder Baustellen, die allein schon dadurch resultieren, dass wir ein privates Museum sind.
Ich wollte genau das fragen. Mir gefällt das total, wie diese Power irgendwie rauskommt. Man hört, wie viel Spaß dir das macht und irgendwie Freude.
Ja, wir sind Sportler hier.
Ja, und dann denke ich mir, du hast auf der anderen Seite aber ein Budget, das ist knallhart, da wird man irgendwie mit leben müssen und viele versuchen natürlich wahrscheinlich auch Geld zu lukrieren. Wie schaffst du das, dieses Spannungsfeld auszuhalten zwischen dieser Leidenschaft und diesem Feuer und dann diesem, okay, das ist es halt und damit musst du jetzt irgendwie umgehen?
Ja, das weiß ich auch nicht, wie ich das schaffe. Ich darf nur sagen, das ist bei mir, aber auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fall. Da ist sehr viel intrinsische Motivation als Katalysator am Werk. Wir sind von unserem Sujet, dem Sport und den Olympischen Spielen, sehr, sehr überzeugt und fasziniert. Und diesen Gegenstand hier im Haus unseren Besucherinnen und Besuchern auf eine interessante, auf eine gewinnbringende, durchaus auch im doppelten Sinne, auf eine gewinnbringende Weise nahe zu bringen, ist eine Aufgabe, die uns sehr begeistert, die uns sehr viel Freude macht. Und diese Freude und Begeisterung hilft darüber hinweg, dass es immer wieder auch sportlich herausfordernd ist. Du hast das zu Recht gesagt. Unsere Budgets sind doch immer wieder überschaubar. Und wir sind auch gefordert für größere Projekte. Sagen wir größere Sonderausstellungen, ja, oder zum Beispiel auch Veranstaltungsreihe, immer wieder Partner zu finden und dafür zu begeistern, dass sie beim Finanzieren helfen. Und das gelingt unterm Strich immer wieder auch ganz gut. Bei einzelnen Projekten gelingt es auch nicht oder nur teilweise. Und so kann man auch nicht immer alles realisieren, was man sich so vornimmt. Aber vielfach funktioniert es schon. Und wenn es dann funktioniert und wir eine tolle Sonderausstellung haben und eine gute Resonanz bei unseren Besucherinnen und Besuchern haben, dann ist das Motivation, das nächste Projekt anzugehen und manchmal auch über manche Hürde hinwegzukommen.
Also das klingt für mich wirklich, wie wenn ein Sportler auch spricht. Ganz ähnlich höre ich Sportler reden, dass sie auch sagen, es ist manchmal halt anstrengend und man fällt mal auf die Klappe, aber es brennt irgendwie innen drin diese Freude, dass trotzdem weiter durchzuziehen. Apropos Sportler, also ich vermute, dass ihr nur wenig Sportler ausgestellt habt, aber du wirst wahrscheinlich immer wieder mal welche kennenlernen. Hast du so ja, vielleicht ein, zwei spannende Anekdoten über Leute, die du kennengelernt hast, die man vielleicht ja, auch, man vielleicht auch kennt?
Ja, also Sportler ausgestellt haben wir in dem Sinne nicht, dann müssten wir, weiß nicht, Franz Beckenbauer in die Vitrine stellen, das ist nicht unser Anliegen. Wir haben natürlich viele, viele Exponate, die bekannten Sportlerinnen und Sportlern zugeordnet werden, ob das Max Schmeling ist oder wie gesagt Franz Beckenbauer. Wir haben ein paar sehr ausgelatschter, vielfach getragener Schuhe von Franz Beckenbauer. Wir haben Schuhe und ein Trikot von Dirk Nowitzki und vieles mehr. Aber naturgemäß sind sehr viele Weltmeister und Olympiasieger bei uns zu Gast. Übrigens auch viele interessante Gäste aus anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Ja. Ob das mal der Ministerpräsident ist oder die Oberbürgermeisterin. Vor vielen Jahren ist auch die Bundeskanzlerin mal hier im Haus gewesen. Das ist immer toll, wenn spannende Leute ins Haus kommen. Aber vielfach sind es gerade auch junge Leute, Kinder, die richtig Freude machen. Jetzt einzelne Anekdoten zu erzählen, das weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt hier aus dem Nähkästchen plaudern sollte, aber um vielleicht zwei, drei Namen zu nennen, wer häufiger und ich glaube gerne bei uns ist, ist zum Beispiel Henry Maske, unser Boxweltmeister, Ulrike Nasse-Meifer, zweifache Olympiasiegerin 1972 in München und 1984 in Los Angeles, die ich persönlich immer sehr gerne hier begrüße, weil sie so wie ich in Wesseling, unweit von Köln, aufgewachsen ist und ich von daher da eine persönliche Verbindung habe. Fußballer sind häufig bei uns zu Gast. Jetzt da eine Anekdote aus dem Nähkästchen zu erzählen, das weiß ich nicht, ob das jetzt hier passt. Okay. Aber das ist ein schöner Teil meiner und unserer Aufgabe hier, eine Begegnung mit ganz vielfältigen Menschen, vielen, vielen Sportlerinnen und Sportlern, auch prominente, manchmal auch berühmte Athletinnen und Athleten, die häufig super nett sind, freundlich, ganz offen und einfach im Umgang. Und das macht einfach immer wieder Freude.
Ja. Und wie nehmen dann so Profisportler das Museum auf, wenn du diese beobachtest beim Durchgehen?
Ja, vielfach schon sehr interessiert. Das ist aber unterschiedlich. Ja, und so vielfältig die Menschen auch in ihren Interessen sind, so vielfältig sind auch Sportlerinnen und Sportler. Aber viele kommen sehr gerne, viele kommen öfter zu uns ins Haus. Häufig laden wir auch Sportlerinnen und Sportler zu Veranstaltungen ein, wenn wir bestimmte Themen reflektieren, das zum Beispiel in Form eines Podiumsgespräches machen. Und wir immer wieder Athleten, Aktive einladen, um mitzudiskutieren. Und vielleicht, ja, vielleicht ist es dann doch eine Anekdote. Wir hatten, 2017 eine sehr schöne Ausstellung, 70 Jahre 1. FC Köln. Und im Rahmen dieser Ausstellung hatten wir eine begleitende Veranstaltung, wo wir Protagonisten der Geschichte des FC hier bei uns hatten. Zum Beispiel Wolfgang Weber, der 1966 im berühmten Wembley-Finale den Ausgleich kurz vor Schluss erzielt hat, der die Verlängerung und dann das berühmte Wembley-Tor erst möglich gemacht hat und einige andere, Stefan Engels und Matthias Scherz und so weiter. Das war die Veranstaltung, und ich habe viele hier im Haus erlebt, bei der ich mit Abstand am meisten gelacht habe. Vielleicht ist das auch so ein Stück weit typisch Köln und vielleicht typisch FC, bei der aber auch sehr viel rübergekommen ist und wo sehr schöne Geschichten erzählt wurden, die auch die Besucherinnen und Besucher dieser Veranstaltung sehr interessiert hat. Und der FC ist natürlich in Köln ein Klar. besonderes Thema, das hier im Haus auch immer wieder vorkommt, auch wenn wir kein Kölner Museum sind, sondern das deutsche Sport- ja. und Olympiamuseum.
Wo du jetzt von Veranstaltungen generell sprichst, das wollte ich auch fragen, bist du dann jetzt regelmäßig auch bei den Olympischen Spielen dabei? Und was mich natürlich interessiert, ist das dann eine Dienstreise? Wie schaut das aus?
Ja. Ja, also ich versuche schon, soweit es geht, die Spiele zu besuchen. Mein erstes olympisches Erlebnis vor Ort, für mich ja, immer noch unvergesslich, war 1988 die Olympischen Spiele in Seoul. Schon vom ja. kulturellen Kontext, und ich hatte die Gelegenheit, 3 Wochen vor Ort bei einer koreanischen Familie zu leben, ein großartiges Erlebnis. Ich hatte Gelegenheit, die Eröffnungsfeier zu sehen. Da war ich natürlich noch als junger Mitarbeiter an der Sporthochschule und musste diese Reise dann auch selbst finanzieren. Bei späteren Spielen bin ich auch schon mal im dienstlichen Kontext da gewesen. Aber das mache ich nur, wenn ich wirklich vor Ort eine Aufgabe habe. Und jetzt, wie soll ich sagen, eo ipso als Direktor des Museums hier, bin ich nicht unbedingt und immer bei den Spielen vor Ort. Das muss auch nicht sein.
Ja, die Spiele in Seoul, ich habe sofort an diesen Song gedacht, Go for Gold. Der ist immer noch ganz präsent. Also das war auch irgendwie für mich scheinbar prägend.
Ja, also den Song, den ich im Ohr habe, der hatte den Titel Hand in Hand.
Ja,
und genau. das war ein Song einer koreanischen, sagen wir, Popgruppe. Und der natürlich ein bisschen vordergründig vielleicht, aber andererseits auch sehr schön für die Werte steht, die mit dem Sport, namentlich mit den Olympischen Spielen, verbunden sind. Und das ist ja auch ein Stück weit Faszination der Olympischen Spiele, dass sie für großen Sport, aber auch für Werte stehen. Und was ganz bezeichnend ist, die höchsten Einschaltquoten, die Olympische Spiele immer wieder verzeichnen, sind die bei den Eröffnungsfeiern, bei denen ja gar kein Sport, jedenfalls Wettkampf im engeren Sinne, stattfindet. Und das ist ganz bezeichnend, weil die Menschen in aller Welt offenbar die Idee, die sich mit den Olympischen Spielen verbindet, verstehen und gerne insofern auch emotional mit dabei sind. Und das ist natürlich immer wieder toll, auch vor Ort zu leben. Menschen aus aller Welt kommen zusammen, verstehen sich auch über sprachliche, kulturelle und andere Barrieren hinweg. Und das ist das, was die Olympischen Spiele ausmacht, neben dem faszinierenden Sport, den man hat. Im Übrigen auch neben den Risiken und Nebenwirkungen. Und da gibt es natürlich auch Entwicklungen im Sport, auch im olympischen Bereich, die man nicht unbedingt mit Freude beobachtet.
Ja, aber bleiben wir vielleicht nochmal bei diesem geschichtlichen Aspekt auch der Olympischen Spiele. Du hast jetzt einige Grundideen oder Ideale des Sports schon genannt. Mich würde aber interessieren, was denkst du, sind die größten Veränderungen, die der Sport durchlebt hat? Vielleicht tatsächlich seit den ersten Olympischen Spielen in Griechenland. Also mal abgesehen davon, dass wir das heute mit Kleidung machen. Aber was sind so die großen Umbrüche, über die Zeit hinweg?
Ja, will ich gerne beantworten. Vielleicht aber zuerst das, was den Sport von allem Anfang an und bis heute ausmacht und auszeichnet, weil man insofern sagen kann, dass sich der Sport in gewisser Weise überhaupt nicht verändert hat, jedenfalls in seinem Kern. Mhm. Und das ist gleichsam die Ambivalenz von Mit- und Gegeneinander. Das ist die Faszination des Wettkampfes. Das ist der Vergleich, ja, das Bedürfnis, ich würde sagen, dass das natürliche Bedürfnis des Menschen, sich mit anderen zu vergleichen und das sehr gerne nach Regeln zu tun, Regeln, die alle verstehen und im Wesentlichen alle akzeptieren. Das vielleicht vorweg, so der Kern des Sports, die Idee des Sports, die über die Zeiten gleich geblieben ist und die Faszination des Sports erklärt. Natürlich haben sich die Dinge im Laufe der Zeit sehr verändert. Ich will jetzt nicht, oder vielleicht jetzt an dieser Stelle nicht, wenn du das wünschst, komme ich da gleich auch gern nochmal drauf zurück, auf die griechische Antike eingehen. Betrachten wir mal die Entwicklung des Sports in den letzten 100, 120 Jahren, also sagen wir im vergangenen Jahrhundert bis heute. Und da ist ein starker Umbruch. Erstens würde ich sagen, die Etablierung der Olympischen Spiele der Neuzeit, ja, die ersten Spiele der Neuzeit 1896 in Athen, da hat sich allmählich, das war auch eine Entwicklung, die eine Zeit lang gedauert hat, der Gedanke Bahn gebrochen, dass der Sport eine globale Dimension haben sollte, was bis dahin nicht der Fall gewesen ist. Bis dahin fand Sport, Begegnung, Wettkampf auf lokalem, regionalem, allenfalls auf nationaler Ebene statt, wie das auch bei den antiken Spielen, bei den Olympischen Spielen der Antike der Fall war. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts, mit Beginn der Olympischen Spiele, ist dieser globale Gedanke dazugekommen, dass Menschen aus aller Welt mit Sport, durch Sport, anlässlich des Sports zusammenkommen. Das ist in meinen Augen ein ganz wesentlicher Aspekt, der die Entwicklung des Sportes kennzeichnet. Ein zweiter Aspekt, der, sagen wir dann so, Mitte des vergangenen Jahrhunderts, so ab den 50er Jahren nach Ende des Zweiten Weltkriegs, sehr stark eingesetzt hat, ist die zunehmende und inzwischen überbordende mediale Aufmerksamkeit, die der Sport jedenfalls in seinem Spitzensegment erfährt. Dadurch hat der Sport ein unglaubliches Gewicht, eine unglaubliche Bedeutung, vielleicht auch ein Stück weit Verantwortung bekommen, weil der Sport, die Sportlerinnen und Sportler, große Zahl von Menschen in aller Welt erreicht, auf die Weise auch eine Botschaft gleichsam übermitteln kann, positive wie negative. Und das ist ein zweiter Aspekt, der Veränderung kennzeichnet. Ein dritter, um es stichwortartig zu machen, ist die finanzielle Dimension, die sich zunehmend mit dem Sport verbunden hat, der Sport zunehmend als Wirtschaftsfaktor. Das mag man als Segen und als Fluch zugleich betrachten, je nachdem, aus welcher Perspektive man sich der Frage nähert. Und das würde ich mal sagen, sind so drei Aspekte. Man könnte das noch sehr viel detaillierter und differenzierter analysieren. Aber das sind drei Aspekte, die für die Veränderung des Sports stehen. Globalisierung, Mediatisierung und die wirtschaftliche Entwicklung.
Ja, und wie siehst du das jetzt aktuell? Ich meine, Corona hat ja quasi so eine Art Verbotsschleier über den Sport gelegt, möchte ich mal sagen. Das hat sich zwar, glaube ich, jetzt wieder so ein kleines bisschen normalisiert, ich mag ja das Wort schon alleine nicht, aber was war jetzt so aktuell, glaubst du, aus Sicht des Sportes? Was ist da passiert jetzt die letzten 5 Monate?
Ja, das war natürlich Krise hoch 3, weil der Sport als ein wesentlicher Teil des gesellschaftlichen Lebens, wie der Rest des gesellschaftlichen Lebens, sehr weit zurückgefahren wurde. Auch unser Haus ist 5 Wochen geschlossen gewesen, was für uns natürlich sehr schmerzlich war, ungeachtet der Frage, ob das eine sinnvolle oder notwendige Maßnahme gewesen ist. Dazu will ich mich jetzt an der Stelle gar nicht weiter auslassen. Natürlich wurde auch der Sport vollumfänglich auf Null geschaltet. Das betraf die Fußball-Bundesliga als so eine Art Leuchtturm des Sports in Deutschland, betraf aber alle anderen Sportarten, alle anderen Ligen, alle Vereine.
Ja, jeden Jogger im Endeffekt.
Sportliche Events, die Fußball-Weltmeisterschaft und die Olympischen Spiele. Ein vollumfänglicher weltweiter Lockdown, wer hätte sowas für möglich gehalten? Als Jogger, wenn du das sagst, war ich ja immer noch in der Lage, mich alleine oder vielleicht im engen Kreis der Familie durch den Wald zu bewegen. Das war ja schon noch möglich, ja, mit Abstand, vielleicht nicht in der Laufgruppe mit 30 Leuten, aber alleine oder im ganz kleinen familiären Kreis konnte ich mich immerhin noch joggend oder auf dem Rad bewegen, was in vielen anderen Kontexten des Sports nicht möglich war. Das war natürlich sehr schmerzlich. Und du hast das verfolgt, denke ich, wie diffizil, wie schwierig und wie kontrovers diskutiert auch der Weg zurück des Sports stattfindet. Absolut. Nehmen wir nochmal Fußball. Wir hatten gerade Champions League, ja, der FC Bayern München, das Triple. Wer hätte sich das je vorstellen können, dass ein Finale der Champions League in einem leeren Stadion stattfindet? In gewisser Weise ist das ein anderes Genre, eine andere Sportart. Es ist ein Weg zurück, der schwierig ist, so wie das in anderen Bereichen Wirtschaft und Kultur gerade auch eben auch der Fall ist.
Ich habe das als
und richtig das tut weh, aber damit empfunden. Müssen wir umgehen. Ja?
Ich habe das richtig als creepy empfunden, diese Atmosphäre, die da gezeigt wurde.
Ja,
also
natürlich.
Wirklich
natürlich,
gänsehautartig schon beinahe. Und ich bin kein Fußballfan,
absolut.
Aber das ist einfach verstörend. Und wie denkst du, wird es weitergehen? Jetzt nicht aus der Corona-Krise raus, das weiß ich, können wir jetzt nicht ableiten, aber sagen wir mal so, in 200 Jahren gibt es dann Sport noch? Ja, wahrscheinlich schon. Wird es in der gleichen Form sein? Wie sieht es aus mit diesen E-Sports? Ist das bei euch ein Thema? Werden die in den, weiß ich nicht, Olympischen Spielen 2020, falls das ein olympisches Jahr ist, werden die da eine Rolle spielen, E-Sports? Laufen überhaupt noch Menschen und werfen und springen? Oder wird es Roboter geben oder irgendwelche Avatare? Oder wo geht's hin?
Also erstens bin ich von Hause aus Historiker. So ist mein ureigenes Thema die Vergangenheit und nicht die Zukunft. Zweitens könnte ich es mir leicht machen und sagen, wie die Welt in 200 Jahren aussieht, weil niemand, der diesen Podcast hört, das jemals überprüfen wird und mir sagen wird, dass ich ja völlig falsch gelegen habe. Okay. Also so ein Blick in die Zukunft, gerade in die weite Zukunft, das mag für manche reizvoll sein, aber wenn man das seriös machen wollte, dann lässt man es vielleicht sein. Aber wenn man als Historiker unterwegs ist, dann verbindet sich das mit dem Gedanken, dass man aus dem Verständnis der Vergangenheit Ableitungen für die Gegenwart und irgendwelche Gedanken für die Zukunft entwickeln kann. Deswegen betreiben wir ja Geschichte. Das ist ja auch der Wert von historischer Betrachtung, dass sie hilft, Verständnis zu befördern. Ja. Und wenn man weiß, dass wir Tausende von Jahren Bewegung und Wettkampf haben, dann glaube ich, ist der Gedanke oder die Vermutung nicht allzu gewagt, dass wir das auch in näherer und weiterer Zukunft auch weiter haben werden. Warum sollte die Faszination des Sports plötzlich zu Ende sein? Gleichwohl lauern Gefahren und wir stellen das in den letzten Jahren ja zunehmend fest, dass der Sport, gerade der Spitzensport, ja auch mit Skepsis betrachtet wird. Da gibt es ungute Entwicklungen, ich nenne mal das Stichwort Doping, das Stichwort Korruption, Gigantismus, es ist alles zu teuer, zu aufwendig geworden und so weiter. Das ist eine Herausforderung für den Sport, wo der Sport sich vielleicht auch neu erklären, neu legitimieren muss und wo Veränderung vonnöten ist. Wohin das führt, das wage ich jetzt im Blick sehr weit nach vorne gar nicht zu sagen. Aber ich wäre mal sehr zuversichtlich, dass wir uns auch in Zukunft weiter gerne bewegen, gerne anderen Menschen im Kontext des Sports begegnen ob das in einem eigenen Team ist oder ob das im Wettkampf mit einem gegnerischen Team ist, dass wir uns auch in Zukunft gerne vergleichen, dass auch die Bedeutung von Regeln und ein Konsens, dass man Regeln einhält, um so eine gemeinsame Aktivität oder übergreifend ein gesellschaftliches Zusammenleben zu gewährleisten, dass das ein Gedanke ist, der auch in Zukunft tragfähig und notwendig ist. Und von daher wäre ich mal insgesamt optimistisch, dass wir auch in 100, in 200 Jahren Sport in vielfältiger Ausprägung haben, vielleicht aber auch mit anderen Ausprägungsarten, anderen Disziplinen und Sportarten. In den letzten 100 Jahren sind viele neue Sportarten und Disziplinen entstanden. Und was den E-Sport betrifft, ja, das ist ein Zeichen unserer Zeit. Mein Sohn zum Beispiel verbringt sehr, sehr viel Zeit vor dem Computer, vor dem Bildschirm oder vor dem, wie heißen diese Player, ich weiß gerade nicht.
Tablet.
Wir haben inzwischen, diesen Dingsbums-Player, keine Ahnung, ist auch egal.
Ja.
Wir haben inzwischen große Events in Stadien oder hier in Köln in der Lanxess Arena, wo 15.000 Menschen zu E-Sports-Veranstaltungen kommen. Das ist ein Phänomen, das mit der Technologisierung einhergeht, was die Menschen, gerade junge Menschen, fasziniert. Das wird sich weiterentwickeln. Der traditionelle organisierte Sport tut sich schwer damit. Der Deutsche Olympische Sportbund hat gesagt, dass der E-Sport-Verband keine Aufnahme finden sollte. Da ist aber das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Mhm. Und wie sich E-Sport weiterentwickelt, das muss man abwarten. Das hat einen sehr starken Aufschwung genommen. Ich kann da kein Ende absehen. Ob das Sport ist, das ist eine andere Frage. Oder welche Art von Sport? Oder ob man das gut findet oder nicht? Entweder um es aktiv zu betreiben oder um passiv dabei zu sein. Wie gesagt, 15.000 oder mehr Zuschauer. Wenn irgendwelche Profispieler da ihre E-Sport-Fähigkeiten demonstrieren, auch das wäre vor noch nicht allzu langer Zeit ja überhaupt nicht vorstellbar gewesen.
Ja, da bist du dann auch als Leiter des oder Direktor des Deutschen Sport- und Olympiamuseums fast gefordert, dieses E-Sports dann auch irgendwann in diese Zeitleiste der Geschichte einzuordnen, ne? Also als ganz neues Phänomen quasi.
Ja, selbstverständlich. Wir beschäftigen uns mit dem Thema auch hier im Haus. Wir hatten auch schon verschiedentlich Veranstaltungen zum Thema, wo wir auch für und wider diskutiert haben, wo wir entsprechende Entwicklungen in den Blick genommen haben mit Experten auch unterschiedlicher Couleur, wo Protagonisten des E-Sports zur Sprache kamen, wo aber auch Pädagogen gefragt waren oder Psychologen. Ja. Auch Menschen, deren Thema die Gesundheit ist und so weiter. Das ist ein Thema, das wir hier im Haus sehr aufmerksam verfolgen und wie viele andere Themen auch differenziert reflektieren und diskutieren. Das ist völlig klar.
Das klingt ja fast nach einem Thema für eine Ausstellung vielleicht sogar. Genau, nämlich dieser,
ja, auch das,
dieser Bruch, der
natürlich
da irgendwie drin zu sein scheint. Ja, gut.
Ja, natürlich, natürlich.
Wir sind so auf der Zielgeraden, um eine Metapher aus dem Sport zu verwenden, im Rahmen unserer Zeit.
Ist das gut oder schlecht?
Ich finde es fast ein bisschen schade, wir müssen uns den Regeln da scheinbar fügen. Als letztes habe ich immer noch so eine kleine Tradition, oder bin ich dabei, die aufzubauen. Nämlich einerseits möchte ich dich fragen, ganz unabhängig jetzt von der letzten Frage und auch dem Thema vielleicht als Ganzem, gibt's was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest? Irgendeine Form von Botschaft, eine Weisheit, ein Gedanke, von dem du dir wünschst, dass sie möglichst viele Leute irgendwie mal gehört haben?
Also für Weisheiten würde ich sagen, bin ich noch nicht alt genug. Als Botschafter verstehe ich mich auch nicht. Aber wenn ich die Gelegenheit habe, irgendetwas Staatstragendes oder Bedeutsames hier von mir zu geben, will ich mich gerne bemühen und vielleicht die Faszination und das Potenzial des Sports nochmal ansprechen und das gar nicht auf eine vordergründige Art und Weise und gar nicht von im Sinne von FC oder Bayern München oder Medaillen und Rekorden, sondern das Potenzial des Sports ansprechen, Menschen zusammenzubringen. Und das erfährt man, erlebt man in vielfältigen Kontexten. Und ich weiß das, vor vielen Jahren, nein, es sind Jahrzehnte her, hatte ich mal eine schöne Gelegenheit, eine Kreuzfahrt auf dem Nil zu machen. Und da war ich von Luxor nach Aswan und zurück unterwegs. Eines der schönsten Erlebnisse im Kontext dieser Reise war, als ich glaube, es war in Luxor, so am Nilufer entlang ging und auf einer, ja, ich weiß nicht, ob man das Wiese nennen kann, auf einer Freifläche, spielten junge Leute Fußball mit Schläppchen oder abgerissenen Schuhen, keine Ahnung. Und ich habe mir das 5 Minuten angeschaut und dann mit Händen und Füßen mich aufmerksam gemacht und zum Ausdruck gebracht, dass ich gern mal ein bisschen mitkicken würde. Und vielleicht aus Höflichkeit oder keine Ahnung hat man keinen Einwand gehabt. Und ich habe da einfach eine halbe Stunde mit den jungen Leuten ein bisschen gekickt am Ufer des Nils, großartig. Cool. Das ist Jahrzehnte her. Ich habe das noch in so schöner Erinnerung. Das ist ein kleines Erlebnis, aber das ist ein Erlebnis, das der Sport zu bieten hat. Man kommt in Kontakt, in Verbindung. Man ist offen für andere, die das gleiche Interesse haben wie man selbst, obwohl sie ganz woanders herkommen, völlig andere Sprachen sprechen und so weiter. Das ist großartig. Und diese Gelegenheiten und Möglichkeiten sollte man nach Kräften nutzen, in kleinem Maße, im Großen, wohnt wie auch immer.
Danke dir. Ganz am Ende gibt es noch immer so eine Blitzfragerunde. Und das heißt, ich würde dir ein paar Sätze vorlesen und dich bitten, die einfach zu beenden. Ganz nur mit einem Restsatz und ohne weiteren Kommentar. Ganz oben auf meiner Bucketlist steht aktuell...
Wie nochmal? Sorry, das habe ich jetzt nicht... Ich glaube, ich habe es selbst gerade nicht mitbekommen. Ja? Wie war der Anfang?
Der Anfang ist, ganz oben auf meiner Bucketlist, also was eine größere Sache, die ich mir vorgenommen habe in den nächsten Tagen oder Wochen.
Ich könnte sagen, dass ich mich in meinem Tanzkurs, den ich seit ein paar Wochen mache, gerne nächsten Samstag wieder ein Stück weit verbessern möchte.
Schwer genug. Okay. Meine sinnloseste Konsumentscheidung der letzten Jahre war?
Die habe ich gar nicht vor Augen, weil ich befürchte, dass ich in den letzten Jahren doch sehr viele sinnlose Konsumentscheidungen getroffen habe, wie das vielleicht für viele von uns der Fall ist.
Eine Jugendsünde, für die ich nie erwischt wurde.
Selbstverständlich bin ich als katholischer Messdiener da sündenfrei, weil ich immer zur Beichte gegangen bin. Ansonsten ist es ja auch so, dass man im Alter vor allem die Sünden bereut, die man nicht begangen hat.
Ja, absolut. Würde ich gerne mal meine Meinung sagen.
Ach, wem? Meinst du wem oder wozu?
Wem und vielleicht auch wozu natürlich.
Ach, ich würde mich mal als einen kommunikativen Mensch bezeichnen und halt mit meiner Meinung auch nicht hinter den Berg. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich bin immer interessiert am Austausch mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen, gerne auch mal Kirchenleuten ich kann das weiß ich nicht. Fehlt mir jetzt keine konkrete Person ein, muss ich gestehen.
Gar kein Problem. Das Letzte, was ich bewusst gelernt habe, war?
Da komme ich nochmal auf den Tanzkurs zurück. Letzten Samstag haben wir Samba gelernt. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich schon gelernt habe, aber ich bin dabei. Tanzen übrigens eine tolle Sportart oder eine tolle Gelegenheit, sich zu bewegen. Wir haben einen langen Anlauf genommen, aber Anfang des Jahres uns endlich dazu durchgerungen. Das macht richtig Spaß. Wie gesagt, das Letzte, was ich gelernt habe, war der Samba.
Schön. Ist Tanzen eigentlich Sport? Das ist jetzt keine Blitzfrage.
Okay. Ja, absolut. Natürlich ist das Sport, das ist Bewegung. Es gibt ja auch ein Wettkampfsegment. Ich bin übrigens ich sehe sehr wenig fern, aber bin ein großer Fan von Let's Dance. Das ist ganz großer Sport. Das ist Ästhetik, Bewegung, wunderbar. Es ist auch ein tolles Freizeitvergnügen. Das hat schon auch eine sportliche Konnotation, aber man muss es nicht als Leistungssport betrachten, obwohl Tanzen eben auch in dem Bereich des Sports mit Top-Leistung, mit Weltmeisterschaften eben auch unterwegs ist. Natürlich ist Tanzen Sport und zwar ein wunderbarer, wie ich zunehmend jetzt erfahren darf.
Wunderbar. Mein mutigster Querdenker-Gedanke bisher, egal ob er bislang erfolgreich oder nicht erfolgreich war.
Oh, das sind ja wirklich schwierige Fragen. Mein Gott, mutig querdenken. Ach, und das im Superlativ, das ist natürlich sportlich über den Superlativ, den mutigsten. Das ist ja wie bei Donald Trump, das ist immer das Größte, Beste, Schönste, Wichtigste. Das kann ich jetzt, tut mir leid, das kann ich jetzt auch auf die Schnelle so nicht machen.
Okay, kein Problem. Oft geht es beim Sport ja dann auch ums Treppchen, ne? Aber egal. Letzte Frage
dazu. Ja, für viele schon, aber nicht für alle natürlich.
Absolut. Ne?
Aber
absolut.
Viele sind natürlich aufs Treppchen fokussiert, na klar.
Wen sollten wir vielleicht hier auch mal interviewen? Fällt dir jemand ein, wo du sagst, das wäre ein echt spannender Typ, um mit dem mal zu sprechen? Oder eine Dame natürlich,
gleichermaßen. Ja, natürlich würde ich unbedingt für eine Dame plädieren. Vielleicht eine Sportlerin, die viel erlebt hat in ihrer Karriere, ja, die auch aus früheren Zeiten berichten kann und den Wandel des Sports beleuchten kann. Aber auch da will ich mich jetzt nicht auf eine Person festlegen, weil dann ganz viele andere vielleicht denken können, ja, warum hat er mich jetzt nicht genannt?
Okay. Ja, dann könnte ich mir vorstellen, wird dir vielleicht eine der nächsten Folgen gefallen. Ich glaube, da haben wir so jemand im Podcast. Aber mehr sage ich noch nicht.
Ja.
Okay.
Ich bin gespannt.
Ja. Bisschen Werbeblock kann ich ja auch, ne? Also, danke dir, Andreas.
Ja, das ist auch legitim. Ja, sehr gerne.
Ich hoffe, dass jetzt alle, die das hören, auf eurer Website www.sportmuseum.de sich mal umgucken im ersten Schritt und dann natürlich zu euch kommen und selber diese Faszination irgendwie greifbarer vielleicht haben. Hat mich gefreut, mit dir zu sprechen. Herzlichen Dank.
Ja, die Freude war auf meiner Seite. Ich würde mich auch freuen, wenn viele, die es hören, zu uns kommen. Jeder Sportler und solcher, der es werden will, ist bei uns sehr herzlich willkommen. Und vielen Dank.
Danke dir. Ja, dann sage ich auch danke. Bis zum nächsten Mal bei Redezeit.